ARD Sounds.
Ich gehörte immer noch zu den Einzigen, die sich einen Zuschuss für die Klassenreise beantragen mussten. Dann musstest du halt mit so einem rosa Zettel vorne zum Lehrer gehen und den abgeben. Und das war einfach demütigend. Ich habe mich dann halt geschämt dafür, dass wir halt nicht das Geld hatten. Ja, das macht auf jeden Fall was mit dir.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Hier ist der Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD Sounds App mit Daniel Kaiser. Und hier stecken spannende Hamburg-Geschichten drin mit Menschen, die erzählen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Heute mit einer Frau, die Millionen kennen aus dem Fernsehen, aus dem Radio, als Buchautorin, als Podcasterin. Berlin Code heißt der Podcast aktuell. Lange war sie auch bei der Tagesschau und das klang dann so.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Spätestens von Juni an können sich alle Bürgerinnen und Bürger Hoffnung auf eine Corona-Impfung machen. Dann werde die aktuelle Impfreihenfolge aufgehoben, entschieden Bund und Länder heute bei ihrer digitalen Konferenz in Berlin.
Linda Zavakis, moin Linda, hi.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Der 17. Mai 2013, 19:59 und 59 Sekunden. Ja. Weißt du noch, wie das war?
Ach, ja. Erste Mal? Ja, das war das erste Mal, 20 Uhr Tagesschau. Ja. Und ich weiß noch, wie ich hinter diesem Tresen stand und dachte so, jetzt knicken die Beine ein und dann bin ich weg. Und beim Wetter tauche ich wieder auf. Aber ich weiß auch noch, was ich anhatte. Und das Schlimme ist ja immer, wenn man aufgeregt ist, man hat ja, ich habe ja jahrelang vorher im Hörfunk gearbeitet, du machst ja Übungen, damit die Stimme da bleibt, wo sie ist. Und du hast das Gefühl, sie ist aber ganz oben, wenn du aufgeregt bist. Und dann tut nur so, scheiße, jetzt konzentrier dich. Und ich bin da tatsächlich fehlerfrei durchgegangen und war so erleichtert, als ich das geschafft habe. Wahnsinn.
Und was war danach anders?
Du denkst jetzt so, dass man dann immer angesprochen wird und das so.
Ja.
Nee, gar nicht.
Okay.
Also,
Tagesschau.
Ja, das ist so surreal, weil ich so zwei Köpfe habe. Ich habe halt sehr viel Alltag und Alltag ist halt wirklich, kann ja schlimm sein und hält dich auch am Boden.
Ja.
Also ich muss halt auch Wäsche waschen und so. Ich habe dann, weil dann immer alle Leute denken, ja, du hast dann ja angestellt und so. Auf gar keinen Fall. Und ich weiß noch, es war halt ein regnerischer Morgen und ich bin dann irgendwie, ich habe meine Kinder dann zur Kita gebracht und bin von da aus dann zum Isemarkt und hatte, ich hasse ja Trekkingkleidung. Also ich selbst finde es ganz schlimm, Funktionskleidung anzuhaben, weil ich immer denke, ja gut, aber es muss ja.
Du bist auch wirklich heute gerade wunderbar wieder gekleidet, mit ganz modischem, mit so modischem Flair. Wirklich, doch.
Ja, vielen Dank.
Doch.
Vielen Dank, aber also das ist, ja okay.
So schwarze, was ist das? Ich kenne mich mit Mode ja nicht so aus.
Das ist einfach ein Wollpullover, damit ich gegen die Kälte, ich taue ja erst ab 27 Grad auf.
Aber du hast auch so Applikationen drauf und so, hast dann eine schöne, weit geschnittene graue Hose und so schwarze Schuhe. Also es ist wirklich, ich finde es stylisch.
Vielen Dank, weil ich ja auch wohin gehe und meinen Alltag verlassen habe und dann gebe ich mir ein bisschen Mühe.
Und das war auf dem Isemarkt nicht?
Also auf dem Isemarkt und ich hatte halt eine Mütze auf und hatte eine Regenjacke an und die war halt bis oben zu und dann war quasi irgendwie nur noch Gesicht und dann meinte die, das war glaube ich am Gemüsestand, ja guten Morgen Frau Zavakis und ich so, oh krass, sie haben mich erkannt. Ich erschreckt mich dann halt manchmal, weil ich mich quasi selber nicht erkannt habe an dem Morgen. So, und so, das sind ganz oft so Momente. Oder es kommen dann halt Momente, wo also die Menschen in Hamburg und allgemein sind ja auch relativ groß. Und es kommen dann oft so Männer, die so um die 1,90 sind und sagen, sie sind doch Frau Zavakis, oder? Und dann gucken die so von oben runter. Im Fernsehen sehen sie viel größer aus.
Diese Tagesschau-Geschichte, nehmen wir uns mal mit, man ist da ja alleine im Studio mit irgendwelchen sich magisch bewegenden Kameras, oder? Wie fühlt sich das an? Also das ist ja ein total abstrakter Moment. Also man weiß, man hat da Millionenpublikum, aber man ist ganz alleine.
Ja, aber das ist das vielleicht auch das Schöne und das, was dich rettet, dass du dir das nicht vorstellen kannst. Mhm. Also Sprechtrainer hat damals immer gesagt, stell dir halt eine Person vor, der du erzählst, was du da gerade vorträgst. Und das, was die Zuschauer ja nicht sehen können, wenn du quasi nach vorne guckst, ist hinter der Kamera noch eine große Glasscheibe. Und dahinter sitzt die Regie. Da sitzen so ungefähr 10 Leute, die sagen, die wissen, wann der Film abgespielt wird. Und mit denen kann ich ja kommunizieren. Also die sitzen zwar hinter dieser Glaswand, aber ich kann die auch sehen. Und
also
von daher
nicht in so einer Einzelzelle.
Nee, so weit ist es nicht. Und eigentlich hilft es auch, dass man sich dann halt umso mehr konzentrieren kann, wenn man dann in diesem, und es ist ja nur eine Viertelstunde. Viertelstunde. Insofern geht das.
kurzes Cardio-Training. Wir sitzen ja hier nicht in Lockstedt, sondern am Roten Baum im Podcast-Studio von Viel Hamburg. Und das ist ja auch für dich bekanntes Terrain. Wie ist es hier, auf den Hof zu kommen?
Es ist immer noch wie früher. Also gegenüber ist ja Enjoy. Ja. Da habe ich ja auch jahrelang gearbeitet und es ist immer so kurz davor, ach nee, ich muss ja auf die gegenüberliegende Seite. Aber es fühlt sich alles total vertraut an. Also selbst jetzt diese Pause, die ich hatte zwischen der Tagesschau, und dann bin ich ja zu ProSieben gegangen und mache ja jetzt im Hauptstadtstudio, im ARD Hauptstadtstudio diesen Podcast. Ich kenne die ja alle und deswegen hat es so was Vertrautes. Und das ist irgendwie ganz schön, weil man sich nicht neu repeaten muss. Also so, das ist so dieses, ja, ich bin wieder da, wie nach so einem Sabbatical, weißt du?
So ist es auch. Wir kündigen unsere Gäste hier beim Pförtner an und da kam ich mir auch ein bisschen komisch vor, als ich gesagt habe, ja gleich, ich muss hier jetzt, Linda Zawakis kommt gleich. Und ja, also es war irgendwie
Also das ist irgendwie ganz putzig, weil die kennen mich ja noch. Ja, da sind sie ja wieder.
Und ja, so. Genau. Als ob du nie weg gewesen wärst. Du bist ja Hamburger Dern, ja, deshalb machen wir jetzt auch mal trotzdem eine 040 Aufwärmrunde. Entscheide dich mal zwischen Alster oder Elbe?
Weil ich näher an der Alster wohne, Alster, aber ich finde die Elbe auch schön. Und zwar, ich komme ja ursprünglich aus Harburg und wenn du da mit dem Auto Richtung Elbtunnel fährst und dann auf der linken Seite die ganzen Kräne siehst, die dann, das ist für mich, da möchte ich jedes Mal rechts ranfahren, weil das ist für mich, ich mag dieses, diese Hafenlandschaft, diese Kräne, diese Offenheit und da merkst du halt dann auch so dieses weltoffene Hamburg und das liebe ich halt auch.
Alster ist ein bisschen kommod dagegen irgendwie.
Ja, genau, aber das, da ich gerne spazieren gehe, also ich habe ja, ich bin ja nicht so, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die machen 12-mal die Woche Sport und machen halt alles von Tennis über Climbing und so weiter, ist so, nee, hat sich bei mir leider nicht eingestellt und ich gehe dann spazieren. Mhm. Also ich fahre sonst Fahrrad viel und ich brauche das, um mich runter zu kriegen und dann gehe ich halt mal eine Runde. So.
Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen.
Ja.
Weil ich Remoulade leider sehr lecker finde. Und ich bin eher der herzhafte Typ. Also ich würde halt auch eher lieber Chips essen als Schokolade. Deswegen.
Schmidt oder Merkel? Zwei Hamburger, Kanzler.
Ja, da ist Schmidt. Ja. Also ist einfach noch mehr Hamburg.
Noch mehr Hamburg drin, ja klar. HVV oder Auto?
Beides.
Ja.
Tatsächlich beides, weil das Auto mich auch oft nervt in Hamburg. Ich habe das Gefühl, die Straßen werden immer enger. Dadurch, dass natürlich auch viele jetzt mit diesen Lastenfahrrädern unterwegs sind. Und man muss ja einfach aufpassen. Also es ist ja toll, auch ich bin ja selber Fahrradfahrerin, dass du halt in die entgegengesetzte Einbahnstraße fahren darfst. Aber als Autofahrer wünsche ich mir manchmal, brauche ich manchmal so einen 360-Grad-Blick, weil ich jedes Mal Schiss habe, wenn ich aus einer Parklücke fahre, dass ich irgendjemanden umniete oder übersehe. Und das macht mich manchmal wahnsinnig. Und dann gehe ich lieber entweder Fahrrad fahren, HVV fahren, wie auch immer. Also die Kombi.
Ich hatte Mary Rose, war auch hier, die fährt auch Bus.
Ja.
Und die sagt dann auch mal, Mensch, da kommen die Leute, Mensch, Frau Roos. Und so sagen die Leute auch mal, Mensch, Frau Zawakis oder so.
Ja, ich fahre ja seit Corona viel mit Maske.
Ah.
Und also die, und oft werde ich erkennen, das erkenne ich an den Blicken.
An den Augen dann.
Ja, und dann sind die so, ja Mensch, so, die fährt halt auch Bus. Ja, so, ist doch okay. So, also so würde ich das interpretieren, den Blick.
Harburg oder Harvestehude?
Oh, das ist wirklich schwer, weil das sind zwei sehr extreme, mit denen ich ja, also ich wohne, also ich habe gearbeitet in Harvestehude, ich wohne in der Nähe und das kann man nicht vergleichen. Also mir gehen hier manchmal bestimmte Menschen auch ein bisschen auf den Senkel, weil die halt wirklich, also die heben den Arm und das Geld purzelt quasi direkt raus. So, es gibt einfach sehr viele Statuten in diesem Harvestehude. Und Harburg ist halt das komplette Gegenteil. Harburg ist einfach wirklich Arbeiterstadtteil. Und jetzt hast du mich ja gefragt, ob ich S-Bahn fahre. Ich fahre ja manchmal bewusst mit der S-Bahn nach Harburg, weil meine Mutter da noch lebt. Ja. Und das würde ich manchmal einigen Menschen aus Harvestehude, Eppendorf und Winterhude auch wünschen, dass sie es mal machen, um die Realität sich vor Augen zu führen.
Also S3, die von dann Richtung Pinneberg-Elbgau-Straße kommt, in Hamburg Hauptbahnhof, ist das eine andere S-Bahn?
Ja, Das ist, genau, danach. Das ist ja, glaube ich, die S5. Und wenn
oder S5,
du,
dann, genau.
Wenn du dann, also Elbbrücken ist noch lustig, so, und aber du siehst einfach auch an den Menschen, die einsteigen. Das ist, glaube ich, und deswegen ist es manchmal schwierig, auch wenn man über Politik redet, ist es schwierig, das mitzubekommen, wenn man immer nur in seinen Stadtteilen unterwegs ist, weil viele Stadtteile mit der Realität nichts zu tun haben.
Ein bisschen Empathie über die Stadtteilgrenzen hinaus. Und das ist interessant, du kennst ja beides.
Ja.
Na, das ist ja. Neuer Wall oder AEZ? Also so vom Feeling her, wo kaufst du eher ein?
Also ich bin lieber am Neuen Wall, aber kaufe da nicht unbedingt ein. Also ich finde es einfach schöner, mir da die Häuser anzugucken, als mich in ein Einkaufszentrum zu stellen. Mhm. Einkaufszentrum finde ich langsam, da kriege ich manchmal auch so Schnappatmung. Ist mir einfach zu geschlossen.
Also, und wo trifft man dich beim Einkaufen so?
Du, kann überall sein und nirgends. Also das ist wirklich in Ottensen hin und wieder, tatsächlich im Grindelviertel. Und ansonsten muss ich leider gestehen, kaufe ich auch viel online. Es tut mir leid, das zu sagen.
Oha.
Oder halt Innenstadt tatsächlich.
Ja, Innenstadt.
Innenstadt.
Aber online, unpopular opinion, ne?
Ja, ich weiß. Aber das ist auch, ich gestehe, das ist die Realität. Wenn du viel unterwegs bist und du bestimmte Dinge brauchst, dann schaffe ich es halt manchmal nicht in die Stadt. Und dann muss ich es leider online bestellen. Ich gestehe. So, jetzt Pranger an Pranger und jetzt.
Jetzt an den Pranger und Absolution Hass gleichzeitig. Hamburg, schönste Stadt der Welt.
Kann man auf jeden Fall so unterschreiben, finde ich.
Ja, warum?
Ja, weil das. Die Hamburger haben halt, es ist immer noch so, ich habe mich letztens mit einem Arzt unterhalten, der hier irgendwie so seit 3-4 Jahren ist, der kommt ursprünglich aus dem Libanon und der meinte so, boah, das ist aber auch schon hart in Hamburg. Und ich so, ja, aber du hast hier diese Weltoffenheit und du brauchst halt ein bisschen länger. Aber wenn ein Hamburger dir deine Freundschaft gesteht, dann hast du die für immer. Und dann kannst du dich darauf verlassen, dass du einen Freund hast, auf den du dich verlassen kannst. Und dann meinte er so, ja, das stimmt. Aber es ist ein bisschen hart, da reinzukommen in dieses Norddeutsche. Und ich so, ja, ich weiß, was du meinst, aber feel it. Und dann weißt du, dass die Hamburger eigentlich echt schwer in Ordnung sind.
In einem deiner Bücher schreibst du es ja auch, da gab es nochmal eine Diskussion angestoßen vom Journalisten in der Neuen Zürcher Zeitung, der gesagt hat, Mensch, das ist ja alles so unterkühlt, ich werde mich in Hamburg nicht verlieben können. Und hast du so geschrieben, es ist so, als ob er über mich schrieb. Genau. Also wie bist du mentalitätsmäßig? Bist du Hamburger Dern oder spürst du, bist du in deinem inneren Herzen irgendwie eine Sitaki-tanzende Griechin?
Ja, so sowieso immer. Also wenn du mich auf dem Markt triffst, dann immer. Im Sataki. Ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi. Also ich glaube, dieses griechische, empathische, dramatische, laute kombiniert mit so ein bisschen Zurückhaltung ist ganz gut. Und dann finde ich halt das Mittelmaß und vielleicht komme ich deswegen in dieser Stadt auch ganz gut zurecht und falle nicht nur unangenehm auf.
Aber momentan machst du ja sehr heiter, freundlich, durchaus hanseatisch. Aber bist du, ich kenne dich gar nicht als explodierend. Kannst du das?
Oh, das ist doch. Da müsstest du mal die Familie fragen. Doch, also das sind so, also ich versuche mich eher zu Hause, aber ich sag mal so, das griechische Temperament, das lodert irgendwo hinten, aber wehe, es kommt zum Vorschein.
Wann bist du denn zum letzten Mal explodiert? Was war das?
Ja, wenn so Ungerechtigkeiten sind. Wenn du denkst, so jetzt sabbel ich mir hier den Mund voll und es geht nicht voran, dann ist echt so, können wir jetzt mal Tacheles reden? So. Und wenn dann irgendwie rumgeeiert wird, dann ist echt so jetzt reicht's mir jetzt.
Ihr räumt dein Zimmer auf so, oder?
Auch sowas, ja genau.
Aha.
Also da haben Nachbarn, haben es glaube ich auch schon mal mitbekommen. Noch werde ich gegrüßt.
Noch wirst du gegrüßt, mit hochgezogenen Augenbrauen. Du hast schon gesagt, du lebst hier in der Nähe, wo lebst du hier?
Ja, das ist so Eimsbüttel. Das ist so meine Hood, würde ich sagen.
Und wie wohnt sich das da so?
Ja, sehr angenehm. Also frag mal die Nachbarn, je nachdem, wann ich meine Ausbrüche kriege und wann nicht. Nein, aber ich finde, Eimsbüttel ist halt einfach ein sehr entspanntes, geschmeidiges Viertel. Und insofern ergänzen Stadtteil und Frau Zawakis sich ganz gut.
Genau, und das ist ja auch ein bisschen universitär, so ein bisschen jung und so ein bisschen dynamisch.
Ja, danke. Und du guckst mich so ein bisschen vorwurfsvoll an.
Nein,
ja,
überhaupt
genau
nicht.
So fühle ich mich auch. Ich war gerade bei der Physio. Da fühlte sich das ein bisschen anders an. Aber wenn ich jetzt wieder in meinen Stadtteil zurückgehe, dann fühle ich mich wieder wie 27.
Und auch das kulinarische Angebot ist. Also ich kenne da so einen Griechen, der eben nicht so Schlachtplatte Spartakus ist, sondern das ist so ein bisschen feiner, in Tontöpfen, so ein bisschen positiv rustikal.
Ja, es gibt so, ich habe so zwei tatsächlich. Mhm. Einer ist im Grindelviertel, ohne jetzt direkt Werbung zu machen. Und einer ist so am Ende vom Eppendorfer Weg. Mhm. Das sind so meine Lieblingsgriechen. Und die sind tatsächlich nicht der, du hast Spartakusplatte gesagt. Ja. Wie heißen die denn sonst immer? Mykonos-Teller
Korfus,
und so.
Korfus, achso, ja genau. Und wenn du da reinkommst, sprichst du denn Griechisch?
Ja, mit den Besitzern tatsächlich. Mhm. Und die wissen, und dann, wenn man sich zu sehr verwickelt, dann fallen mir dann manchmal die griechischen Wörter nicht an. Dann merkt man immer so, na, jetzt weißt du wieder nicht, war der Zerwachs. Ich so, ja, aber ja, bin ich noch akzeptiert oder nicht? Ja, komm jetzt rein und iss.
Du kommst ja aus Harburg und jetzt ist Eimsbüttel. Wie würdest du denn sozusagen diese Thermik so ein bisschen beschreiben, des Lebens hier in der Hood?
Ja, das ist natürlich ein bisschen anders. Also ich bin ganz ehrlich und ich fahre ja auch gerne mit Öffentlichen und das fühlt sich in Eimsbüttel ein bisschen sicherer an als in Harburg. In Harburg ist öfter mal so, dass auch mal betrunkene Menschen reinkommen. Mhm. Es gibt öfter Menschen, die nach Geld fragen und so. Und es gibt auch ein paar unangenehmere Typen, wo du manchmal so denkst, so, oh, da möchte ich jetzt nicht unbedingt direkt dabei stehen. Und das ist schon ein Unterschied. Ich brauche Harburg aber trotzdem, weil ich genau das liebe und weil ich den Bezug dazu nicht verliere. Und deswegen fahre ich auch oft schön mit der S3 oder mit der S5 nach Harburg rein. Ne?
Und Eimsbüttel, um Kinder großzuziehen, wie ist hier so die Spielplatzqualität und so?
Ja, da ist mächtig was los. Hast natürlich aber auch ein paar anstrengendere Mütter, also ich werde das nie vergessen, ich war irgendwann, also sagen wir mal so, ich bin erstmal froh, dass ich nicht mehr auf dem Spielplatz muss, ich bin nicht dafür geboren und es gab eine Situation, wo ich los wollte und der Roller meines Kindes war weg und ich so, wo ist der denn? Und habe dann gesehen, dass es ein anderes Kind diesen Roller hatte und meinte dann so, kannst du mir den mal geben? Und dann kam die Mutter von dem Kind und meinte so, aber Sie sehen doch, der fährt gerade mit dem Roller. Und ich so, ja, aber es ist ja mein Roller und ich würde jetzt gerne los. Also solche Situationen kann man in Eimsbüttel haben. Ich weiß nicht, wie es in Harburg geklärt wird.
Anders. Griechisches Essen, Thema bei euch zu Hause?
Würde ich kochen können, ja. Also ich denke... das ist wirklich tragisch. Also deswegen bin ich froh, dass ich den Griechen bei mir in der Nähe habe. Mhm. Ich kann das immer noch nicht. Ich habe ja mal ein Kochbuch gemacht. Also ich gestehe, das wurde auch irgendwann eingestellt, weil einfach nur 30 Rezepte drin sind, weil mehr kann ich halt nicht. Und ich weiß noch, dass der Verleger damals gesagt hat, ja, so mindestens 17. Ich so, ja, dann können wir das Buch nicht machen, weil kann ich halt nicht. So, was soll ich mich da hinstellen? Und es ist auch, ich habe auch nicht dieses Talent, das schön zu drapieren. Also ich kann ja halt eine schöne, gute griechische Kichererbsensuppe machen oder Linsensuppe.
Naja, aber beim Kochbuch gibt's doch für die Fotos Personal, oder? Musst du die selber machen?
Ja, natürlich. Also nee, das hat eine Freundin. Ich habe das ja zusammen mit einer Freundin gemacht, Elisabeth Patricio, und die macht ganz, ganz tolle Fotos. Ja. Und die hat auch den Hang zu Rezepten und Kochen. Und deswegen konnte sie das so schön umsetzen und hat dann auch gesagt, nee, das musst du jetzt ein bisschen anders anrühren oder tu das mal so in die Schale, und hat auch dafür gesorgt, dass wir schönes Equipment hatten. Und insofern hatte die das Auge dafür. Bei mir ist so, jetzt mach auf den Teller, ich hab Hunger, fertig. So, und das ist wirklich schlimm. Also Alltag und ich, merkt man, Kochen, es ist nicht schön.
Guck mal, 10 Minuten Podcast und schon zwei Geständnisse. Du hast ja schon gesagt, du bist aufgewachsen in Harburg. Deine Eltern kommen aus Griechenland, starteten dann hier in Quakenbrück. Mhm. Witzigerweise Quakenbrück, Peter Urban, andere NDR-Legende,
nein,
kommt aus Quakenbrück.
Nein.
Doch, ich schwöre, das war
der Peter Urban. Peter Urban.
Der kommt aus dem Quartier schon. Seine erste Radioerfahrung hat er in seinem Buch auch geschrieben, war Messdiener im Radiogottesdienst, im NDR-Radiogottesdienst. Total, Quakenbrück. Und du in Harburg. Und du hast darüber auch ein schönes Buch geschrieben mit Anekdoten und Geschichten aus deiner Kindheit und Jugend. Königin der bunten Tüte heißt es.
Ja.
Was war das für eine Tüte?
Die bunte Tüte.
Ja, wir müssen uns mal zurückversetzen in die 80er und 90er, als es noch Pfennig gab. Und es gab ja Süßigkeiten für 5 Pfennig und für 10 Pfennig. Und du fandst es einfach genial, wenn du halt 20 Teile in deiner bunten Tüte hattest für 1 Mark.
Hammer, ja.
So, und deswegen konntest du mischen. Und ich hatte halt das Privileg, dadurch, dass ich halt auch einkaufen musste mit meinem Bruder für diesen Kiosk, dass ich alles, was ich damals in der Werbung gesehen habe, meiner Mutter so verkauft habe, das ist the hottest shit, Mutti. Das brauchen wir für den Kiosk. Und insofern war ich eigentlich immer nah dran am Stoff.
Das war ja auch damals wirklich auch ein Gefühl. Also ich meine, unter betriebswirtschaftlichen Gründen, wenn man in so einen Kiosk gegangen ist, man hatte 18 Pfennig und hat gesagt, ich hätte gern einen davon. Und das, da waren, glaube ich, die Leute auch ein bisschen genervt. Ich weiß noch, in Lübeck, ich komme aus Lübeck, da war auch so eine Drogerie Kohlhase. Gibt's nicht mehr, deshalb kann man den absagen. Und da bin ich auch pro Tag mit meinen 20 Pfennig hingegangen und so. Die haben das aber alles stoisch ertragen, meine Aussage.
Ja, aber das gehörte irgendwie mit dazu.
Das heißt, ihr hattet einen Kiosk in Harburg. Dein Vater war ursprünglich mal bei Phoenix angestellt, deine Mutter in Lockstedt bei so einem Schuh.
Bergemann, genau. Die haben halt diese medizinischen Schuhe gemacht. Die hatten immer so eine Holzsohle mit einer Gummisohle und da hat sie halt gearbeitet. Und in Quakenbrück bei einer Fahrradfirma, lustigerweise.
Und dann hattet ihr eben diesen Kiosk und das war dann so das Motto, guten Morgen, einmal Rival ohne.
Ja. Genau. Und so rochen die Menschen auch zum Teil. Genau, dann Leergut. Leergut war auch immer schön. Das ist ja nicht so wie jetzt, so, wo man einen Automaten hat, der das annimmt, sondern du musstest dann mit dem Leergut und Leergut kann auch verdammt doll riechen. Musstest du halt gucken, wie viele Flaschen zusammenzählen das Pfand. Und ja, da war halt auch alles mit dabei. Also im Kiosk hast du wirklich einfach so einen Durchschnitt quer durch die Gesellschaft gehabt. Und vielleicht ist das deswegen auch für mich interessant, also um zu deiner Frage zu kommen, ja, bist du Hude oder Harburg, das kann ich gar nicht sagen, weil das war für mich mein Studium, diese Kioskzeit. So sehr ich es zum Teil aber auch verabscheut habe und gehasst habe, mich da hinzustellen, weil natürlich bin ich am Wochenende auch auf Party gegangen und ich musste aber am Samstagmorgen um 6 Uhr meine Mutter in den Kiosk fahren und danach direkt in die Metro zum Einkaufen und am Sonntag um 9 Uhr stand ich halt im Kiosk oder mein Bruder. Und das war dann aber auch schon die Zeit, wo wir halt abends weggegangen sind und da interessierte das nicht, ob du um 4 Uhr nach Hause gekommen bist oder erst später. Und ja, da war halt alles vom Architekten, Arzt, Arbeitsloser, Hartz IV, damals dieses Jahr Sozialhilfeempfänger. Da war halt wirklich alles mit dabei.
Johnny mit einem Tattoo.
Mit einem Spinnennetz-Tattoo.
Über dem Gesicht.
Mhm. War auch so. Und der war halt total liebenswert. Und wenn du, das meine ich halt, ne, du guckst dir diese Menschen an und würdest du den auf offener Straße sehen, wäre ich natürlich als Kind weggerannt und hätte einfach Schiss gehabt. Und Johnny war halt so. Der hat dann mit dir geredet und war, ja, bis morgen, grüß Mutti, ne? So. Mhm. Dann war einfach noch so ein älterer, dem ist halt von Jahr zu Jahr das Gesicht immer mehr abgefault quasi. Also der war, weiß ich nicht, irgendwann fast 90, hatte auch irgendwann keine Zähne mehr und dann so, ist Mutti da? Ja. So, ja, und das war normal und da war keine Angst, sondern das war einfach, du musst da sein, sei nett zu den Menschen, egal wer da ist, weil davon leben wir.
Und dieses, davon leben wir. Hast du das gespürt? Hattest du ein Barbie-Puppenhaus?
Also nein, sowas? Das hatte ich alles nicht. Wir waren ja, also meine Eltern waren ja klassische Gastarbeiter. Und dieser Kiosk war dann einfach, nachdem sozusagen die Maschinen irgendwann eingeführt worden sind, standen wir einfach wieder mit leeren Händen da. Und das war ein Glück, dass der funktionierte. Also das im Vergleich zu anderen Kindern. Und natürlich hattest du immer in deiner Klasse ja Kinder von, das waren Rechtsanwaltskinder, Arztkinder und die hatten halt alle Kohle. Und wenn du da zum Kindergeburtstag eingeladen worden bist, ins Reihenhaus oder ins Einfamilienhaus, hast du halt gestaunt, weil ich habe mir halt mein Zimmer mit meinem Bruder geteilt. Und ich gehörte immer noch zu den Einzigen, die sich einen Zuschuss für die Klassenreise beantragen mussten. Dann musstest du halt mit so einem rosa Zettel vorne zum Lehrer gehen und den abgeben. Und das war einfach demütigend. Ich habe mich dann halt geschämt dafür, dass wir halt nicht das Geld hatten. Und das macht auf jeden Fall was mit dir.
Inwiefern hat dich das denn also für jetzt geprägt? Also gönnst du dir jetzt auch oder wie begegnest du sozusagen auch mit deiner Herkunft jetzt deinen Kindern? Ihr habt ja andere Möglichkeiten als deine
Eltern. Ja, also ich selber kann das immer noch schwierig. Ich überlege mir bei Sachen, die viel kosten oder mehr kosten, brauche ich es wirklich? Also es ist nicht einfach so, ich kaufe mir das einfach, sondern ich habe wirklich so einen Denkprozess und überlege es mir hin und her und geht immer noch schwierig. Und bei meinen Kindern ist es anders, weil ich ihnen, glaube ich, diese Demütigung ersparen möchte. Also ich sage dann auch schon mal so, nee, das geht nicht. Also das ist jetzt einfach zu viel oder spar dir das zusammen oder wir gucken, ob wir das irgendwie gebraucht irgendwo finden. Also es gibt ja zwei Plattformen, da bin ich auch unterwegs, wo man einfach sagt so, du wächst da zu schnell rauf und ich kaufe dir jetzt keinen Pulli, der 130 Euro kostet. Das kann ich immer noch nicht.
Diese Demütigung damals, wurde das denn auch von anderen formuliert oder ist es nur so etwas Theoretisches, was du gespürt hast, weil dieser rosafarbene Zettel einfach ein Symptom von nicht Armut, aber von zu wenig Geld ist?
Ja, genau. Das war, glaube ich, eher mein Problem, weil die anderen hatten das und die haben mich akzeptiert. Ich glaube, das war eher in meinem Kopf mein Gefühl, dass ich immer dachte, ich bin weniger wert oder ich habe weniger und hoffentlich denken die nicht anders und habe das dann vielleicht eher durch Humor versucht zu kompensieren. So.
Ja.
Also ne, das sind ja so Momente, wenn du zum Beispiel auf Klassenreise gehst, die Zimmeraufteilung. Wenn du da, also jetzt wird es ja glaube ich bestimmt, wer in welches Zimmer und damals durften wir uns entscheiden und dann war ich halt immer froh, dass ich halt mit den Mädchen zusammen ein Zimmer konnte, die ich eh mochte. Und daran habe ich ja immer gemerkt, so okay, die mögen mich, obwohl ich vielleicht jetzt nicht alle Statussymbole habe, die die sonst haben. Und das war dann immer so, puh, oh, Glück gehabt.
So. Deine Eltern kommen aus Griechenland und du hast eine Reise zu den Wurzeln deiner Familie mit deiner Mutter unternommen und darüber dann auch noch ein zweites Buch geschrieben mit dem Titel
Etsy.
Das heißt so, wie geht's dir, so lala. So, ne?
Genau.
Ja, genau. Und man kennt ja, habe ich auch selber erfahren, seine Eltern wahnsinnig schlecht, weil man sie nur als seine Eltern kennt. Also wirklich ja eigentlich nur aus deren Sicht ein sehr kleiner Ausschnitt des Lebens. Was hast du bei der Reise mit deiner Mutter und danach auch überraschend über deine Mutter festgestellt? Über deine Eltern?
Ja, eigentlich ist das ziemlich traurig, weil meine Mutter hatte Träume, die sie nicht verwirklichen konnte. Also die ist noch in der Zeit groß geworden, die hatte drei Schwestern und noch einen Bruder. Die sind halt in einem kleinen Dorf groß geworden und meine Mutter war zum Beispiel, hat sich immer die Zeitung von ihrem Vater ausgeliehen und hat drin gelesen und konnte wahnsinnig gute Aufsätze schreiben, sodass der Grundschullehrer zu ihrem Vater gegangen ist und meinte so, die muss unbedingt weiterhin zur Schule gehen, weil die hat ein Talent, das ist der Wahnsinn. So, und was hat mein Opa gemacht? Mein Opa hat gesagt, du gehst noch bis zur 6. Klasse, also die Grundschule in Griechenland geht bis zur 6. Klasse, dann wurde sie runtergenommen. Und dann sollte sie zu Hause Haushalt lernen, weil sie wird ja dann mit zunehmendem Alter eine Last für die Familie und sollte möglichst früh verheiratet werden. Und darauf hatte aber meine Mutter keine Lust. Die ist dann halt zu ihrer Schwester erstmal gegangen, nach Thessaloniki und ist dort irgendwie mit Schauspielleuten zusammen in Kontakt gekommen und hatte da auch ein Talent und wollte das unbedingt machen. Und dann hat halt ihr Vater gesagt, nee, das machst du auf keinen Fall. O-Ton, dann bist du ja wie, sag ich mal, also wenn man es jetzt 1:1 übersetzt, wie die Nutten. Mach was Anständiges und bring Geld nach Hause. Und damals war sozusagen dieses Anwerbeabkommen von Deutschland und er hat sie dann nach Deutschland geschickt und sie war erst ein halbes Jahr hier und hat gemerkt, so ich komme mit der Mentalität überhaupt nicht gleich, ich möchte das nicht. Dann ist sie zurückgegangen und dann hat der Vater gesagt, es geht auf keinen Fall, du bist eine Schande für unsere Familie.
Gott, so was.
Also so weißt du, und das ist, glaube ich, so tragisch. Das heißt, sie hat nicht einen ihrer Träume ausleben dürfen, sondern musste immer das tun, was ihr Vater gesagt hat. Der Vater hat dann in den Sohn investiert, der sollte Medizin studieren in Bulgarien. Das hat ihm halt überhaupt nicht gefallen. Der ist am Ende Taxifahrer in New York geworden. Das heißt so, weißt du, so, und das ist so dieses Unfaire auch noch, dieses Frau-Mann-Ding.
Ja.
Und das macht einen, also es war halt einfach wahnsinnig traurig, das zu sehen. Und ich glaube, deswegen ist meine Mutter umso mehr stolz, dass sie drei Kinder hat, aus denen allen was geworden ist und dass die so sozusagen ihr Glück gefunden hat. Oh Gott, jetzt fange ich fast selber an zu weinen. Aber
ja,
es ist wirklich, es ist einfach wirklich traurig, weil die Jahre einfach so hart waren früher und das lässt einen verzweifeln. Und deswegen macht man es jetzt, freut man sich so, dass man selber Kinder hat und dass man es anders machen kann. Und es gibt ja aber auch Menschen, die es dann genau so machen. Und das ist bei mir Gott sei Dank gar nicht. Sondern ich befeuere sie, die sollen halt ihre Freiheit leben, die sollen halt alles ausnutzen, was da ist. Und das machen die halt auch und hoffe einfach, dass ich das einigermaßen richtig mache mit meinem Mann, dass die einfach ja einen anderen Startschuss ins Leben haben.
Aber deine Eltern und deine Familie, deine Geschwister sind doch auch wahnsinnig stolz gewesen, wenn sozusagen meine Schwester ist die aus dem Fernsehen, oder?
Ja, also ich glaube, das war für meine Mutter auch unglaublich, weil die damit ja nie gerechnet hat. Also ich habe ja nach der Schule, ich wollte eigentlich in Berlin studieren, konnte das aber nicht machen, weil ich dann halt nicht für meine Mutter da sein konnte. Und dann habe ich ihr gesagt, pass auf, wenn ich mich jetzt gegen das Studium entscheide, bleibe ich hier, aber ich mache all das, auf was ich Bock habe und du redest mir nicht rein. War dann ja erst Werbetexterin und habe da auch gut verdient. Und sie war so, ja super. Also für sie war eigentlich so, mach doch eine Ausbildung bei der Sparkasse. Und ich so, auf gar keinen Fall, das liegt mir gar nicht so. Und in dieser Werbeagentur bin ich auch lustigerweise erst in der kaufmännischen Abteilung gelandet und sollte Kostenvoranschläge schreiben. Und es war so, hä? Was ist das? Wie geht das? Was wollt ihr? Und habe mich da dann irgendwie mit den Kreativleuten, es gab in dieser Werbeagentur eine Mensa, und da, also eine Kantine, und da habe ich mich mit denen unterhalten, meinte so, kann ich nicht zu euch wechseln, weil ich kann Kostenvoranschläge und ich kann das alles nicht, ich komme damit nicht klar. Und dann haben die mir eine Aufgabe gestellt, die ich lösen sollte, und haben gesehen, okay, da ist die ist ja bei Kreativität ist nicht ganz bei null, sondern da geht was, das könnte was werden. So, und dann habe ich das irgendwie 3 Jahre gemacht und habe gesagt, so, ich kündige jetzt und mache ein unbezahltes Praktikum beim Hörfunk. Und sie war so, sag mal, bist du eigentlich noch ganz... Für sie war das so, um Gottes Willen.
Andere
kommt
Welt,
unter,
ja,
die kommt
na klar,
unter
ja,
die Räder, ja. Aus der wird nichts. Die ist eh irgendwie anders und mein Gott, ich...
Ist
ich,
eh irgendwie ja, anders.
Ja, ich habe halt immer wenig Kleider angezogen. Meine Mutter hätte mich wahnsinnig gerne immer in Kleidern. Wir mussten in der griechischen Schule immer Gedichte aufsagen und da waren immer alle Mädchen schick. Für sie, schick, es war immer, schick war ein Synonym für Kleidchen, Röckchen, Perlungsstrumpfhose, und ich war so auf gar keinen Fall. So, und deswegen war immer so, um Gottes Willen, aus meinem Mädchen wird nichts. Naja, und dann bin ich irgendwann zur Tagesschau aufgestiegen und da war so, das kann ich ja selber gar nicht glauben. Dann hat meine Mama das, glaube ich, du fängst ja mit Nachtschichten an, hat sich dann den Wecker gestellt um 2.30 Uhr oder wann die erste, und dann sind ihr wirklich die Tränen gekommen, weil sie dann stolz war, ihre Tochter im Fernsehen zu sehen.
Oh, ja. Das ist wirklich süß. Ja. Du sag mal, griechische Schule, also die deutsche Schule war okayisch so, aber griechische Schule, das ist nochmal ein anderer Sound und schon auch nochmal, wie soll man sagen, anders zupackend.
Ja, also vor allem das...
Das war so Nachmittagsunterricht, ne?
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kam halt durch den griechischen Staat, die haben das halt angeboten. Und ich bin 6 Jahre lang nach der deutschen Schule direkt zur griechischen. Und die war immer von 14 bis 17 Uhr.
Yay.
Ja, und denkst du auch so... Genau, wartet ihr bis zur 7. Klasse, weil dann würde ich auch nachmittags mal Jazzdance mit euch machen oder Basketball spielen oder was auch immer. Das konnte ich ja nie machen. Aber man hat das einfach gemacht. Und Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil sonst würde ich, glaube ich, auch wenig oder gar nicht mehr so gut Griechisch sprechen. Aber das ist, wir hatten da Lehrer, die würden heute so nicht durchkommen. Da wurde halt auch geschlagen.
Ist ja krass.
Ja, also das war heftig. Das hat man aber alles so hingenommen. Da hat man einfach immer gedacht, so ja, okay, er hat sich jetzt doof benommen. Jetzt musst du wahrscheinlich damit rechnen, dass er dich entweder mit dem Kopf gegen die Tafel knallt oder holt das Lineal raus und schlägt dich damit. Es ist wirklich so gewesen. Also das war total absurd, wenn man es mit jetzt vergleicht.
Krass. Also ich hoffe, die griechische, lernen deine Kinder auch Griechisch? Können die Griechisch?
Nee, leider. Ganz schwerer. Ganz
das ist auch ein schwieriges Thema.
Schwieriges Thema.
Oh, okay.
Leider nicht. Nee, und das wurde halt auch im Zuge dieser Griechenland-Krise wurde das Programm auch abgeschafft. Das gibt es jetzt fast gar nicht mehr, nur vereinzelt. Und ich glaube, wenn überhaupt an 2 Tagen in der Woche, was ja auch gut ist, aber meine Kinder sind so integriert, dass sie sagen, ja Mama, also sorry, aber ich spiele lieber Fußball.
Ja, okay. Stichwort Griechenland-Krise. Auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise warst du denn auch so die Hellas-Versteherin, die Deuterin sozusagen, die dann auch angefragt wurde als Expertin, Tüttelchen-Expertin?
Ja, ja.
Hast du da mit den Augen gerollt und hast gesagt, nee, das will ich auch?
Ich wurde lustigerweise von griechischen Medien angefragt, als Merkel und als Schäuble da ja auch gesagt hat. So, ne? Und die haben mir dann immer noch so Tipps mitgegeben und erzählen Sie Merkel mal, dass wir gar nicht so scheiße sind und wir sind vielleicht und ich so, okay, und dann habe ich halt, ich habe glaube ich 2, 3 Interviews gegeben, dachte so, alles klar, gebe ich auf jeden Fall weiter, lasst mich in Ruhe. Ja, das war nicht einfach. Also auch so fand ich schwierig, auch so die Berichterstattung zum Teil auch von einer bestimmten Zeitung. Das sitzt noch in den Knochen, das vergesse ich nicht.
Und vor allen Dingen, da warst du ja selber dann auch Teil der Öffentlichkeit, der Medien. Man wird dann plötzlich so, das changiert zwischen Berichterstatter und Berichterstattungsteil des Gegenstandes. Das ist ja nochmal krass. Das hat man auch auf einer unterhaltsamen Ebene bei Pannen, beim Tagesschau, das ist immer das sehen die Leute ja fast am allerliebsten.
Ja.
Wenn bei Susanne Daubner irgendwie der Putzmann da durchs Bild läuft und so. Und Pannen hast du ja auch, ich habe hier mal ein paar zusammengestellt.
Freudenstimmung in München. Einen Tag nach dem Gewinn des DFB-Pokals ist der FC Bayern von tausenden Fans auf dem Marienplatz empfangen worden. Eine Woche nach der Meisterschale konnte das Team von Trainer Gerdola-Mann seinen Anhängern auch den goldenen Pokal präsentieren. International wurde der Schritt scharf kritisiert. Der Zugang zu Twitter ist in der Türkei allerdings auch weiterhin möglich. Das Unternehmen erklärte den Nutzern, wie sie die Sperre umgehen können. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 16. Juni. Januar.
Tiefer Luft.
Wir lachen, aber Tagesschau ist ja eigentlich auch eine ernste Sache. Sind Pannen da, ärgert man sich da und oder lacht man das gleich weg oder ist das Thema?
Das kommt halt ja manchmal einfach drauf an. Also manchmal musste ich dann ja selber mitlachen. Als Erdogan in der Türkei Twitter abschalten wollte, da gab es dieses Wort Twitter 4 oder 5 Mal und beim 5. Mal habe ich gesagt, der Zugang zu Twitter. So, da musste ich so, oh Gott, Entschuldigung. So, und was aber wirklich toll ist, dass die Zuschauer wirklich auf die meisten Pannen ganz, ganz toll reagieren und sagen so, es ist so menschlich und es ist auch irgendwie mal schön zu sehen, dass ihnen das auch passiert, weil das passiert so selten. Und insofern waren die Reaktionen da immer ganz gut. Und es kommt drauf an. Also manchmal ärgert man sich auch und denkt so, boah, das war jetzt irgendwie unnötig. Aber was soll ich machen, wenn ich möchte Twitter sagen, aber es kommt Twitter raus.
Du, Tagesschauzeit, alle lieben Linda. Und dann wagst du den Absprung. Ist das so ein Kiosk-Unternehmergeist oder so? Oder ist das eigentlich, dass du von deiner Familie auch so ein Sicherheitsbedürfnis mitbekommen hast?
Ja, das war total schwierig, weil natürlich wusste ich, oh mein Gott, die Tagesschau zu verlassen. Also alle, so bist du verrückt. Und trotzdem habe ich aber gemerkt, so ich habe dieses Angebot da von ProSieben bekommen und habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache. Also man ist ja, nein, sagen wir mal so, du bist als Tagesschausprecherin, hast du deinen Job, es ist alles fein. Aber ich habe nebenbei, hat mir noch so eine kleine Spielwiese gefehlt und die gab es nicht. Die wurde mir nicht wirklich angeboten und deswegen war so, oh, jetzt wird mir eine große Spielwiese angeboten. Was mache ich jetzt da draus? Und ich hatte so ein bisschen Angst, wenn ich jetzt weiterhin bei der Tagesschau bleibe, dass man mir dann vielleicht irgendwann so einen Frust ansieht, dass ich nicht glücklich werde, weil ich halt diese Spielwiese nicht bekommen habe. Und dann sind halt wieder auch diese alten Momente hochgekommen, dieses warum kommen die denn jetzt auf mich zu? Warum, oh Gott, soll ich das mal so? Und dann habe ich gedacht, so, ich muss es jetzt wagen, damit ich sehe, kann ich das oder kann ich das nicht? Und natürlich war ich mir zu 1000% bewusst, was ich da aufgebe. Aber irgendwie hat was in mir gesagt, so, ich muss das jetzt einmal ausprobieren.
Bereust du das heute?
Nee, ich bereue es nicht, weil ich über mich ganz viel gelernt habe, was ich kann und was ich besser sein lassen sollte.
Danach warst du ja bei ProSieben und da gab es so ein Format mit Matthias Obdenhövel und es gelingt da nicht alles sozusagen.
Nee. Das ist vorsichtig formuliert, ja.
Und wie verarbeitest du? Also das ist, du gehst ein Wagnis ein und dann gelingt was nicht. Formierst du in dir so eine Resilienz?
Ja, genau, das sind ja die Momente. Und da habe ich wahnsinnig viel über mich erfahren und auch gelernt, weil ich gemerkt habe, so bestimmte Dinge liegen mir einfach nicht. Und das hätte ich halt vorher einfach nicht mitbekommen.
Zum Beispiel?
Vielleicht bin ich auch gar nicht so der super, super, super Showmensch, sondern bin dann halt doch eher, ja, manchmal versteckter lustig. Und vielleicht dann doch eher im seriösen Bereich. Also ich meine, ich habe bei ProSieben die Chance bekommen, das Triell zu machen mit Scholz, Laschet und Annalena Baerbock. Und das, so ehrlich muss man einfach sagen, das hätte ich in der ARD niemals machen können, weil es dafür einfach auch ganz bestimmte Leute gab. So. Und ich weiß noch, als ich damals dann vorgeschlagen habe, mir fällt dieses eine Mickey-Maus-Heft ein, was ich damals zu Kioskzeiten hatte, wo es um den Klimawandel ging. Und damals war Bundesumweltminister Töpfer in den 80er Jahren aus der CDU. Und damit habe ich halt Laschet konfrontiert, weil es in der Mickey-Maus gab, es wurde halt schon auf den Klimawandel hingedeutet und habe das sozusagen als Einleitung genommen, was er...
Mega!
So. Und dass sie das zugelassen haben, das habe ich so gefeiert. Und es wurde ja anschließend, wurde es ja auch beklatscht. Deswegen war so, das war toll. Und das meine ich halt. Es war einfach eine Möglichkeit für mich, aus bestimmten Schubladen rauszukommen und auch zu entdecken, oh, das macht Spaß, das kann ich und das lasse ich vielleicht lieber.
In so einer Krise, da zeigt sich aber ja wirklich auch, und das ist ja das Gute an der Krise, wer es wirklich gut mit einem meint.
Das stimmt.
Hast du also da was gelernt und hast Menschen dann anders gesehen?
Also wie meinst du das, ob mich jemand hat hängen lassen oder nicht?
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber ich wurde immer für meinen Mut bewundert. Und was ich auch der ARD hoch anrechne, die haben mich ja auch gefragt. Ich meine, das ARD-Hauptstadtstudio hat mich vor einem Jahr gefragt, ob ich diesen Podcast machen will, Berlin Code. Und dafür war ich total dankbar, weil ich dachte, oh Mann, ist dafür immer was zerschnitten, ich wollte das ja nicht. Also ich habe mich nicht im Bösen getrennt, sondern ich habe das einfach für mich als Chance gesehen, mich weiterzuentwickeln.
Und die ARD hat sich, glaube ich, auch da nicht im Bösen getrennt.
Nein, und deswegen, das fand ich ganz, ganz großartig, als hier unsere Kollegin Anna Engelke mich anrief und meinte so, du, wir haben einen Podcast vor und wir hätten dich da gerne als Host. Und ich so, wirklich? Also bist du dir sicher? Weil ich bin ja eigentlich noch bei ProSieben. Und also ja, auf jeden Fall. Und das kannst eigentlich nur du machen. Und das wirklich, sage ich hier, ohne irgendwie rumschleimen zu wollen, das rechne ich der ARD ganz, ganz hoch an. Und ich darf ja auch so hier an die 100 und so weiter, darf ich ja auch machen. Ja. Und insofern ist das eigentlich auch so ein Prozess. Ich meine, guck dir einfach die Fernsehlandschaft an. Jeder Fernsehsender hat wirklich Probleme, weil kein Mensch mehr richtig Fernsehen guckt. Und eigentlich ist doch vielleicht auch so eine Verbindung mit einem, dass man sagt so, okay, da eher für die Jüngeren, da vielleicht eher für die Älteren. Also vielleicht muss man es auch anders oder neu denken. Und insofern, ja, du wolltest was sagen.
Ja, Anna Engelke, die war ja auch eine Zeit lang in der Presseabteilung des Bundespräsidenten. Die hatte ich schon mal angerufen. Also das Anna stimmt. Engelke, wenn die anruft, passieren gute Dinge in deinem Leben. Steinmeier, Bundespräsident, will nach Griechenland. Willst du die Plus Eins sein, salopp gesagt?
Ja.
Du bist mitgeflogen.
Ich bin mitgeflogen.
Mit Vicky Leandros.
Ja, auch das war so eine Reise, wo ich so dachte... Also erstmal darf ich das machen. Das habe ich ja auch, da war ich ja noch in der ARD und habe das auch erstmal alles absichern lassen. Darf ich das? Ja. Ich habe darüber ja auch nicht berichtet, sondern bin halt einfach eingeladen worden vom Bundespräsidenten. Und das ist oft so bei solchen Reisen, dass er dann sozusagen Menschen mit diesem Background mitnimmt. Deswegen war Vicky Leandros auch da. Und das war total skurril, weil man ja immer in dieser Eskorte fährt. Also man fährt durch Athen. Überall ist Platz, vor einem fahren irgendwie Polizeikolonnen und man sitzt in so einer Limousine und denkt so, kneif mich mal bitte, ich bin hier wirklich mit dem Steinmeier in Griechenland. Okay, und wahnsinnig nett, auch in dieser Regierungsmaschine, und fliegst da ja mit und bist so, dann sitzen da auch noch Journalisten mit dabei, die dann irgendwie in den vorderen Bereich gehen und dann mit ihm schon so Vorab-Interview machen und so. Und ich habe einfach nur vor mich hingegrinst und habe mich immer wieder gekniffen und war so, das kann doch alles gar nicht sein. Ja.
Irre. Es ist schon, es passieren dann, so, da sind spannende Dinge passiert. Du warst auch mal, und ich sehe es noch vor mir auf dem Cover der Gala, es gibt da diese tollen Fotos, wo du als griechische Göttin, mindestens als Prinzessin, stilisiert zu sehen bist. Das sind wunderschöne Fotos. Hast du die noch?
Ich habe dieses Heft noch, aber ich weiß noch, dass das damals bei der Tagesschau gar nicht gut ankam. Also ich für mich bin jetzt total egoistisch und sage, ich habe wenigstens mal richtig geile Fotos von mir und kann in Griechenland zeigen, guck mal, so würde ich auf dem Olymp aussehen.
Ja. So wird es sein. Und nein, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also dieses Shooting, und das hatte wirklich was Schönes, weil ich träume ja immer noch davon, irgendwann mal das olympische Feuer zu entzünden. Weißt du was? Wenn du dann in diesem...
Ich sehe dich in so einer Toga-artigen Geschichte.
Mit diesem weiße quasi Bettlaken mit goldenem Kranz im Haar. Und ne? Genau. Und das war so ein Warm-up, aber es ist leider nie dazu gekommen. Insofern...
Du hast auch mal, das habe ich gefunden, gesungen mit Ina Müller.
Ach so,
ja, guck mal, jetzt hast du gerade, ja, siehst du. Und gesungen. Das klang so.
In deiner Stadt leben über 3 Millionen. Und du bist heute Nacht unterwegs. Um zu schauen, ob unter diesen 3 Millionen jemand ist, der dich versteht.
Da gibt es ja auch, also sagen wir so, du hast ja gerade noch gesagt, Dinge, die man kann.
Ja, und hier hat man eindeutig gehört, ich wurde ja auch immer leiser und habe Ina einfach singen lassen. Das war ganz lustig und es war auch wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, das macht sie wirklich mit jedem. Und ich wollte da unbedingt, also ich habe mich wahnsinnig gefreut über diese Einladung und war gleichzeitig so, oh Gott, wenn der Moment kommt des Singens, das wird schlimm, aber überstanden. Warum lachst du?
Nee, ich freue mich. Ja, gibt es aber, so, es gibt ja auch Dinge, wo man dann auch sagt, das mache ich nicht. Mhm. Aber da hast du gesagt, du bist ja auch, hast ja auch Lust auf Experimente.
Ja, aber ich bin auch gefragt worden hier, Let's Dance. Ich so, wollt ihr mich verarschen? Auf gar keinen Fall. Könnt ihr selber machen. Das kann ich niemals. Niemals.
Wir haben einen Fragebogen bei uns im Podcast, den bekommt jeder. Die erste Frage dieses Fragebogen lautet, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als erstes ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
Boah, das ist echt eine gute, aber auch schwierige Frage. Also wenn ich Königin von Hamburg wäre, dann glaube ich, würde ich dafür sorgen, dass jede Person, die neu in die Stadt zieht, diesen Satz eingraviert bekommt. Also ich meine jetzt nicht körperlich, sondern mental. Hamburg ist nicht kühl, sondern Hamburg ist vorsichtig. Und wer danach immer noch sagt, die Leute seien unfreundlich, der muss ein Jahr lang Smalltalk auf dem Wochenmarkt üben. So.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht? Gibt es so einen Ort oder gibt es so eine Situation vielleicht?
Oh Gott. Okay, ich gestehe, ich war letztens im Zwick. Und ich habe es gefeiert. Ich habe es gefeiert. Also Zwick am Mittelweg, nicht das an der Reeperbahn. Und da war wirklich so ein Moment, da bist du, ich war um 4 Uhr morgens da. Der Laden war rappelvoll und da trifft sich alles, was auch wieder, alle unterschiedlichen Schichten. Und es ist egal, was du machst, es ist einfach nur gute Stimmung. Und da war wirklich, und dann halt auch, die Bedienung und auch die Ur-Hamburger, die da sind, wie die dann reden, so, willst du noch was? So, ja, ne? Und das ist einfach herrlich.
Wie im Kiosk in Hamburg, Zwick am Mittelweg.
Wirklich so und auch Dom. Ich liebe den Dom.
Weil What?
Das ist so, wenn du da dann auch diesen Hamburger Schnack hörst, das ist einfach herrlich.
Was machst du auf dem Dom? Fährst du da auch diese ganzen Sachen?
Vier kleine.
Ja, die vier kleinen, genau, ja. Und ich bin ja jetzt, glaube ich, zu alt für so über Kopf und so.
Ja, das kann ich
aber
auch nicht mehr so.
Pferderennen. Da wurde mit den Leuten nebeneinander sitzt mit diesen und dann hast du einen Ball in der Hand und musst in die Löcher
herrlich,
rein.
Oder?
Super. Und dann macht so ein Typ da Bundesliga-Reportage sozusagen. Die drei.
Genau. Und die Ansagen. Also es gibt halt so von so einem Drehkarussell aus so, die Fahrt wird doller, die Hose voller. Nee. So, ich fahre da. Und sowas bleibt für immer in meinem Herzen und das liebe ich. In Hamburg.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Oh, also sowas Verbotenes auch. Ich würde einfach gerne mal eine Nacht im Planetarium eingeschlossen sein.
Ah.
Und dann alles anmachen, was geht und so tun, als würde ich im anderen Universum sein. Das fände ich toll.
Alle Knöpfe drücken. Mensch, Linda Tausendsasser-Servakis in Berlin, Code-Podcaster ist die Hauptstadtstudios. Und jetzt machst du auch noch bei einem Kinderhörspiel hier im NDR mit, die Meyers vom Mars. Ja. Und das klingt so.
Die Meyers vom Mars.
Hi, ich bin Carlotta Meyer, ich bin 10 Jahre alt und ich bin Teil des größten Fails der Menschheit. Wenn ihr das hier hört, bin ich mit meiner Familie schon auf dem Mars, um zu testen, ob da normale Menschen so alltagsmäßig leben können. Allerdings gibt es ein Problem. Wir wurden vertauscht und sind die falsche Familie Meyer.
Mama, Carlotta versucht Aliens zu züchten.
Papa, Carlo hat wieder ins Waschbecken gestrullert.
Kinder, euer Vater fackelt die Küche der Marsstation ab.
Und du bist da fast so, das ist fast ein Cameo-Auftritt, denn du spielst eine griechischstämmige Mutter.
Ja, die absoluter Helene Fischer-Fan ist. Und das war auch wieder eine große Herausforderung. Ich musste wieder singen. Und jetzt pass auf. Ich kenne eigentlich, oh Gott, ich bin sehr gespannt auf die Kommentare nach dieser Aufzeichnung. Ich kenne eigentlich nur dieses Atemlos von ihm. Ja, so. Ansonsten ist es nicht so meine Musik und ich musste halt 2 oder 3 Songs von ihr singen. Und dann kam die Ansage aus der Regie, du hast zu gut gesungen. Und ich so, what? Und ich musste quasi bewusst schlechter singen, um darzustellen, dass ich halt absoluter Fan, das immer so vor mich hinsumme. Nur mal so. Also offensichtlich, vielleicht muss ich mich mit Helene doch nochmal austauschen. Das ist wohl eine Tonlage, die ich treffe.
Ja, genau.
Es bewegt sich nicht.
Sieh bei der nächsten Weihnachtsshow ein Duett mit Linda Zavarkis.
Unbedingt, lass mich von der Decke runter und so.
Dieses Hörspiel gibt es ab jetzt in der ARD Sounds App. Ja, vielen Dank, Linda Zavarkis. Du hast Bücher geschrieben, das eine heißt Königin der bunten Tüte und das andere heißt Etsy Kietzi. Mhm. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, sehr gut.
Auf der Suche nach meinen Wurzeln, beides zu empfehlen und beides bei Rowohlt erschienen. Dieses Gespräch und alle anderen Gespräche mit Mary Roos, mit Hugo Egon Balder, mit Stefan Quildes und gibt es in der ARD Sounds App. Am besten abonniert ihr Viel Hamburg, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss. Ja, tschüss.